Die Expeditionsteilnehmer, Dr. August von Wegebau, Ferdinand Kunrich und Kurt Knapp, habe ich bereits genannt. Den Leiter, seinen Assistenten, den Zeichner. Der Steuermann hieß Mees Kuipers. Er war Holländer. Ein ernster, finsterer Bursche, nicht älter als 30, mit einer Unterlippe wie ein Weihwasserkessel. Weiters überlebt hatten der Maat Hänsje Meyer, auch er Holländer, der Schiffskoch und ehemalige Gottesmann Peter Thiel und die Matrosen Raymond Lourondel, genannt der Franzosmatros, Ignaz Krabichler, genannt der Bundmann, und ein Dritter, der seinen eigenen Namen nicht wusste oder nie einen gehabt hatte und Schwarznasel gerufen wurde, weil er neben aller anderen Schwärze eine besonders schwarze Nase hatte, dafür aber in 10 Sprachen sprechen konnte, dafür aber in keiner richtig. Um mich hatte sich während der Fahrt besonders der Schiffskoch gekümmert. Er hatte immer gute Stücke aus der Kombüse für mich abgezweigt und mich wie ein ebenbürtiges Besatzungsmitglied behandelt. Über ihn und 3 weitere Ecken war ich aufs Schiff gelangt. Hoffmann war es angelegen gewesen, dass ich bei meinem Namen genannt werde. Dafür war ich ihm dankbar. Ich sei ein sehr intelligenter Kater, als Mäusefänger ein Genie, als Rattenschreck ein Rübezahl. Auf Liebkosungen falle ich nicht herein, und wenn ich nicht Matou gerufen werde, besser noch Monsieur Matou, folge ich nicht und gehorche ich nicht. Trotz seiner Zugewandtheit konnte ich den Koch nicht wirklich gut leiden, ich sag's gleich. An den Brocken, die er mir zuwarf, schnüffelte und leckte ich erst vorsichtig und beobachtete die Fliegen, ob sie sich ferne hielten, bevor ich mich darüber hermachte. Mein Schlafplatz war in der Kombüse, gleich neben der Matratze des Kochs. Dorthin legte ich mich und dehnte mich, wenn ich von meinen Kontrollgängen zurückkam, und ließ mich von den nackten Zehen des Kochs kraulen. Nicht selten besuchte uns Ferdinand Kunrich, der Assistent von Dr. von Wegebau. Er kam, um zu naschen, damit mein Umfang nicht schrumpfe, wie er sagte. Seinen Bauch bezeichnete er als »mein Lebenswerk«. Ein noch sehr junger Mensch, auf dem Weg, ein Wissenschaftler zu werden, aber auch ein Dichter, wie er zugab. Sein Vorbild war niemand anderer als der untadelige Adelbert von Chamisso, der, wie er ausrief, ein Vorbild für die ganze Menschheit sein sollte. Gern wäre ich aufgestanden, hätte die Vorderpfoten in die Hüfte gestemmt und geprahlt: »Tja, meine Herrschaften, der ist ein guter Freund von mir, mit dem gemeinsam ich manchen Abend vor dem Kamin verbracht habe.« Aber natürlich hielt ich meine Schnauze und blieb unten auf dem Boden. Während er in seinen Töpfen rührte und gleich welche Speise, ob Bohnen, Süßreis oder Haifischgulasch, kräftig mit Pfeffer und Zucker würzte, erzählte der Koch aus seinem Leben, das ein turbulentes gewesen war. Das hatte mir die Fahrt kurzweilig werden lassen. Menschengeschichten interessieren mich. »Den Herrgott liebe er sehr«, hatte Peter Thiel jede seiner Geschichten begonnen. »Und das Geld liebe er, und die Frauen liebe er nicht minder. Aber leider seien manche Ehemänner und mancher Bischof der Meinung, das eine und das andere passen nicht zusammen«, klagte er und lachte zugleich. Er jedenfalls wolle weder auf das eine noch auf das andere verzichten. »Die Welt ist voller Dämonen«, predigte er, während er auf seinem Hocker saß und die Kartoffeln schälte. »Gute Dämonen und schlechte Dämonen. Und die einen wie die anderen haben mancherlei zu bieten, und nicht immer sind die Schlechten diejenigen, deren Taten vor dem Gesetz als schlecht gelten, und nicht immer sind es die Guten, die Gutes tun. Der Teufel kommt manchmal als Mann des Friedens und manchmal als Mann des Krieges. Manchmal tröstet er dich, manchmal schindet er dich. Aber er ist immer der Teufel.« So hatte Peter Thiel, der Koch, mir und jedem gepredigt, der uns in der Kombüse besuchte, und nicht seltener als den Mann schaute er dabei die Katze an. Er sei bevor er in Hamburg angeheuert habe, Pfarrer in einer kleinen Stadt in Hessen gewesen, die den niedlichen Namen Butzbach trage. Dort war er geliebt und verehrt worden, erstens wegen seines prächtigen Aussehens, er war groß, stattlich, hatte dichtes, dunkles Haar, kundige Hände und bernsteinfarbene Augen, zweitens, weil er predigen konnte, dass der heilige Paulus vor Neid sein Geschäft aufgegeben hätte, wäre er auch nur einmal unten bei der Gemeinde gesessen. Drittens aber war er, zumindest bei den Frauen, besonders beliebt gewesen. Verheirateten Frauen, mit denen er es trieb, wie es Gottes Geschöpfe im Paradies miteinander getrieben haben. An einem Tag mit der einen, am nächsten mit der anderen.